Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Schuldig oder unschuldig? Um diese Frage kreist der ganze Abschnitt, den wir eben gehört haben. Wie ist das mit Jesus? Ist er nun schuldig oder doch unschuldig? Bei Barabbas ist es ziemlich klar, dass er schuldig ist. Wie ist es mit den anderen, die in diesem Bericht des Lukas vorkommen? Wie ist das mit Pilatus, der wider besseres Wissen Jesus den Unschuldigen kreuzigen lässt? Oder Herodes? Jesus ist nicht bereit, seine Schaulust zu befriedigen. Er ist nicht bereit, ein Schauwunder vor ihm zu tun. Und dann hat Herodes nur noch Hohn und Spott für ihn übrig. Und die Ankläger, die hohen Priester, der Hohe Rat, die ständig die gleichen Beschuldigungen vorbringen gegen Jesus und die sie jetzt ein klein bisschen verändern und drehen, damit sie auch vor dem römischen Staat greifen könnten, weil sie ihre eigentlichen Ziele und Motive nicht nennen dürfen. Und da ist die anonyme Masse, die den eindeutig Schuldigen durch eine Amnestie für ihn die Freiheit fordert und den Unschuldigen ans Kreuz brüllt. Schuldig oder unschuldig, darum geht es in diesem ganzen Abschnitt. Natürlich nicht ganz verwunderlich, denn schließlich geht es um Gerichtsverhandlungen, um Verhöre. Ja, da geht es darum, wer schuldig und wer unschuldig ist. Aber ich dachte, ist das nicht auch sonst im Leben ein ganz wichtiges und bestimmendes Thema? Ich weiß nicht, wie viele Krimis Sie in der vergangenen Woche im Fernsehen gesehen haben. Alle Krimis stellen diese Frage: Schuldig oder unschuldig? Und als Zuschauer bewegt einen, wie geht es am Ende aus? Wird der Schuldige gefasst und zur Rechenschaft gezogen oder eben nicht? Ich finde das immer etwas unbefriedigend, wenn am Ende nicht die Gerechtigkeit siegt, so wie oft im Tatort aus Wien. Aber kommen wir mal zum richtigen Leben. Ist da nicht auch das Thema Schuld und Unschuld ein großes Thema? Wer war schuld daran oder wer hat den Fehler gemacht, dass diese Maschine oder diese ganze Produktionsstraße jetzt stillsteht? Wie wird das sein, wenn man das Schiff im Suezkanal nicht freikriegt und viele Bänder in Europa zum Erliegen kommen? Wer ist dann schuld? Wer muss dann am Ende bezahlen? Wenn die Kasse am Ende des Tages nicht 100% stimmt, wer ist schuld? Oder wer ist eigentlich schuld an dem schleppenden Impfen? Wer ist eigentlich schuld, dass die Novemberhilfen immer noch nicht ganz ausgezahlt sind? Ja, wer ist überhaupt an diesem ganzen Corona-Chaos schuld? Normalerweise niemand. Einer sieht immer den anderen in der Verantwortung. Die Länder, den Gesundheitsminister, die Kanzlerin, die Länderchefs. Und wenn alles nichts hilft, gemeinsam die EU. Und wenn man die EU fragt, dann sagt sie, das sind die Konzerne oder die Briten. Oder wenn alles nichts hilft, wahlweise die Amerikaner, die Russen oder die Chinesen. Irgendwer muss doch schuld sein. Und da war es ein bemerkenswerter Moment in der vergangenen Woche, als die Kanzlerin sagte, ich bin schuld. Zumindest an dieser Sache. Da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich etwas falsch eingeschätzt. Von manchen Seiten gab es dafür durchaus Anerkennung und spannenderweise kamen dann noch ein paar mehr aus der Deckung und sagten, naja, eigentlich waren wir ja auch dabei. Aber auch typisch die andere Reaktion, wenn da jemand zugibt, dass er einen Fehler gemacht hat, dann kann der doch eigentlich nicht mehr weiter regieren. Dann ist doch kein Vertrauen mehr da. Kann man Fehler zugeben in unserer Gesellschaft? Oder muss man es so machen wie die anderen, die nie Fehler machen? Nie. Bis man ihnen haarklein beweisen kann, wie korrupt sie waren und wie sehr sie in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Schuldig oder unschuldig, ein großes gesellschaftliches Thema. Und auch, finde ich, unter uns Christen. Wie gehen wir eigentlich in der Gemeinde damit um, wenn Menschen schuldig werden? Darf man Fehler machen? Darf man sie auch zugeben? Haben wir das eigentlich bewusst in unser Leitbild mit aufgenommen, dass das unter uns so sein soll, dass man Fehler machen darf und zugeben darf, weil wir Vergebung kennen. Aber zurück zu unserem Textabschnitt. Jesus, schuldig oder nicht schuldig, unschuldig? Die führenden Verantwortlichen des Hohen Rates, die führenden Priester und Ältesten, sie sind fest davon überzeugt, Jesus ist schuldig. Wir haben letzte Woche über diesen Prozessteil nachgedacht. Er ist schuldig. Er ist auf jeden Fall schuldig, denn er hat sich mit Gott auf eine Stufe gestellt. Er hat sich angemaßt, der Menschensohn, der Weltenrichter zu sein, der Messias, der König Israels, der Sohn Gottes. Und es gab für sie den Straftatbestand der Gotteslästerung. Und wenn jemand der Gotteslästerung überführt wurde, war er des Todes schuldig. Und genau dafür klagen sie Jesus an. Er stellt sich mit Gott auf eine Ebene und darum ist er ein Lästerer und muss sterben. Und ich dachte, in wie vielen Ländern dieser Welt, gerade auch in muslimischen Staaten, gibt es diesen Paragraphen der Gotteslästerung, der mit dem Tod bestraft wird. Und wie viele Christen fallen dem jedes Jahr zum Opfer, weil sie ein unvorsichtiges Wort sagen, vielleicht auch nur, weil sie die herrschende Religion nicht als ihre anerkennen, sondern Jesus als den Herrn. Und dann werden sie verleumdet, verklagt und manchmal dann auch hingerichtet. Diesen Paragraphen gab es für sie und das war für sie festgestellt. Jesus muss sterben, er ist schuldig. Spannenderweise wird die Frage der Schuld oder Unschuld im Blick auf diese Tatbestand in diesem ganzen Abschnitt nicht geklärt. Ja, das bleibt sogar, als Jesus gekreuzigt wird, noch offen. Beziehungsweise die hohen Priester und die Ältesten sehen sich bestätigt durch die Kreuzigung. Und warum das so ist, dass sie sich bestätigt finden, dass dieser ein von Gott verfluchter Gotteslästerer ist, Die Antwort darauf finden Sie in der Bibel. 5. Mose 21, wo es heißt, wenn jemand wegen eines Verbrechens zum Tod verurteilt und hingerichtet worden ist und der Tote danach an einem Pfahl aufgehängt wird, dürft ihr ihn nicht über Nacht dort hängen lassen. Ihr müsst ihn noch vor Sonnenuntergang begraben, denn wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht und bringt Unheil über das Land. Ihr sollt das Land nicht unrein machen, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Da hat man es gesehen. Das Kreuz war die Widerlegung von Jesus. Er war ein Lästerer. Und es bleibt bestehen. Und der Triumph der Feinde steht im Raum. Bis Ostern. Bis am Ostermorgen Gott, der Vater, den Sohn auferweckt. Und mit dieser Auferweckung alles bestätigt und beglaubigt, was Jesus jemals gesagt und was Jesus jemals getan hat. Alles wahr, alles richtig, keine Anmaßung. Er ist der Menschensohn, der Weltenrichter, der König Israels, der Messias. Er ist der Gesalbte Gottes, er ist der Sohn Gottes. Alles wahr, alles richtig. Nicht schuldig in diesem Punkt der Anklage, sondern gerechtfertigt, aber erst von hinten. Ja, sie sind überzeugt, dass dieser Jesus der Gotteslästerung schuldig ist. Nur wie kriegt man das einem römischen Beamten und Statthalter erklärt? Denn mit der Anklage Gotteslästerung konnten sie bei ihm schlecht punkten. Da hätte vermutlich Pilatus gesagt, innerjüdische Streitereien, was habe ich damit zu tun? Darum muss man das Ganze einfach ein bisschen drehen, ein bisschen so formulieren, dass die staatlichen Stellen es in ihr Raster packen können. Irgendwie muss es doch gelingen, die römische Staatsmacht jetzt mit reinzuziehen. Er hat sich doch dazu bekannt, der König Israels zu sein, der Messias, der Gesalbte. Das ist doch gefährlich für einen Kaiser in Rom, der keinen neben sich duldet. Und außerdem hat man doch gesehen, im Tempel, als er dort die Tische umstieß und die Tiere freiließ, was für einen Tumult er machen kann. Er stiftet Unruhe, dieser Jesus. Und wenn man es jetzt noch schafft, ihm auch noch anzuhängen, dass er wohl möglich gegen das Steuersystem ist und dem Kaiser keine Abgaben zahlen will und will, dass die Menschen das nicht tun, dann müsste das doch reichen. Ein durchsichtiges Manöver, zumindest für einen wie Pilatus, der mit allen Abwassern gewaschen war. Ein zeitgenössischer jüdischer Geschichtsschreiber beschreibt ihn als egoistisch, launisch, korrupt und grausam. Und dieser Pilatus kennt diese Machtspielchen, weil er sie oft selber gespielt hat. Und darum ist das nur zu durchsichtig für ihn, was hier passiert. Und dann verhört er Jesus selber, bist du König? Du sagst es. Aber für Pilatus ist klar, dass von diesem König den Römern nichts droht. Alle Evangelien stellen ja nur in kurzer Weise dar. Manches findet man in den anderen Evangelien ausführlicher. Etwa das Gespräch zwischen Pilatus und Jesus im Johannesevangelium. Jesus sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Sonst würden meine Anhänger kämpfen. Aber für Pilatus ist schnell klar, dass diese Anklage, die sie vorbringen, nicht greift. Und wie durchsichtig ist ein solches Manöver, wenn die Führer des Volkes den ausliefern, der das Volk befreien soll? Wenn sie ihre eigenen Freiheitskämpfer ausliefern? Und wenn man in die Geschichte weiter hinten guckt, dann fordern sie doch genau Barabbas frei. Den, der das, was Jesus vorgeworfen wird, getan hat. Viel zu durchsichtig dieses Manöver, als dass Pilatus darauf hereinfallen würde. Und so stellt er es fest, amtlich. Dreimal, ich sehe keinen Grund, diesen Mann zu verurteilen. Er ist unschuldig. Ich habe ihn vor euch verhört und bin zu dem Urteil gekommen, dieser Mann ist in allen Anklagepunkten unschuldig. Ich finde nichts, worauf die Todesstrafe steht. Und dann schickt Pilatus ihn zu Herodes. Und jetzt wird deutlich, auch der findet keine verurteilenswerte Schuld an ihm. Jesus, wirklich unschuldig. Der einzig Unschuldige in der ganzen Geschichte. Und das ist jetzt wichtig. Pilatus stellt fest, dass Jesus kein Verbrechen begangen hat, was nach römischem Recht verurteilt werden könnte. Aber die Bibel weiß, dass dieses Urteil noch viel tiefer gilt. Der Apostel Paulus schreibt es im zweiten Brief an die Korinther und sagt, es war sogar so, dass dieser Jesus nicht einmal von irgendeiner Sünde wusste. Der von keiner Sünde wusste. So weit weg. Für uns schwer vorstellbar. Wir kennen das Leben nicht anders als so, dass man schon schuldig geworden ist. Aber die Bibel sagt, Jesus war anders, der ganz Unschuldige. Und das ist wichtig. Daran hängt alles. Weil ein Schuldiger kann nichts für andere Schuldige tun, vor Gott zumindest nicht. Wer schuldig geworden ist, der hat mit seiner eigenen Schuld zu tun, der muss vor seiner eigenen Haustür kehren, der muss für sein eigenes Unrecht gerade stehen. Und darum kann nur einer für die Schuldigen etwas tun und eintreten und stellvertretend leiden und sterben, der selber unschuldig ist. Dargestellt im Alten Testament schon vorausweisend sozusagen in den Opfern. Die Opferlämmer mussten tadellos sein, keine Fehler, keine Makel haben. Nur ein unschuldiges Lamm konnte man für die Sünden der Menschen opfern. Vorläufig, begrenzt, von Gott eingesetzt. Aber das gilt erst recht für Jesus. So wichtig, dass er unschuldig ist, weil sonst könnte er uns nicht helfen. Daran hängt es, dass er unsere Sünde tragen kann, dass er selbst unschuldig ist. Und darum wichtig, mit Pilatus festzustellen, dieser Mann ist in allen Anklagepunkten unschuldig. Nächster Punkt, Pilatus und Herodes. Wenn das stimmt, dass dieser Jesus unschuldig war und Pilatus stellt es dreimal fest, wer ist dann schuld, dass er trotzdem hingerichtet wird? Dass er einem Justizmord zum Opfer fällt? Und so wollen wir uns die Einzelnen nochmal anschauen. Pilatus, der Vertreter des römischen Rechts. Und die Römer waren stolz auf ihre Rechtsordnung. Und nach römischem Recht war ein solcher Statthalter, Prokurator, vor allen Dingen verantwortlich für Ruhe, Frieden, Gerechtigkeit. Für Sicherheit in den Provinzen. Aber genau für diese Gerechtigkeit sorgt er nicht. Ich fand es eine sehr schöne Formulierung, die ich bei einem Ausleger fand, der schreibt: Pilatus tat alles, was in seiner Macht stand, um Jesus freizulassen, außer ihn freizulassen. Ja, man hat den Eindruck, er ist bemüht, für Jesus zu reden, seine Unschuld festzustellen. Und dann fehlt nur noch der eine Schritt, ihn freizulassen. Aber genau das tut er nicht. Er hätte es gekonnt. Warum tut er es nicht? Weil der ganze Ärger, den er sich damit einhandeln würde, nicht lohnt. Pilatus war kein Judenfreund. Man kann ihn vermutlich zu Recht als Antisemiten bezeichnen. Und dann für einen dahergelaufenen Juden, einen Wanderprediger und angeblichen Wundertäter Ärger riskieren? Auf einen Juden, mehr oder weniger, kam es Pilatus nicht an. Was würde das für ein Schreibkram bedeuten, wenn diese wild gewordenen Volksführer nach Rom schreiben und sagen, du hast einen losgelassen, der ein König sein will und Aufstand macht? Wie viel Schreibkram, wie viel Ärger. Dann noch lieber nur ein Urteil unterschreiben. Und so beugt sich der Vertreter des Rechts dem Druck der Straße. Aber bevor er das tut, bezieht er noch einen anderen ein, Herodes Antipas, der Regionalkönig in Galiläa. Eigentlich waren die beiden Konkurrenten um die Macht. Und sie waren beide bereit, auch Gewalt anzuwenden. An ihren Händen klebte jede Menge Blut. Von Pilatus wissen wir sicher, dass er eine Gruppe von galiläischen Pilgern einfach im Tempel am Opferaltar abschlachten ließ, damit sie keinen Aufstand machen. Und von Herodes wissen wir, wie er mit Johannes dem Täufer umging, als es ihm in den Kram passte. Wie er ihn grausam hinrichten lässt und dann noch zur Schau stellt. Zwei brutale Herrscher. Warum bezieht er eigentlich Herodes mit ein? Vielleicht hat er die Hoffnung, dass der ihm die Drecksarbeit abnimmt. Vielleicht aber auch ist es ein taktischer Schachzug gegenüber den anderen Führern des Volkes. Seht da, auch der jüdische Herrscher, der euer Rechtssystem doch kennt, findet keine Schuld an ihm. Aber beide wollen sich an Jesus die Hände eigentlich nicht schmutzig machen. Keiner will den Willen des Hohen Rates erfüllen. Schließlich sind die auch Mitkonkurrenten um die Macht. Und dann steht hier ein Satz, der irgendwie merkwürdig klingt. Darüber, dass sie beide Jesus verhören und beide dazu beitragen, dass er nicht freigelassen wird, ihn beide nicht freilassen, sondern letztlich mit zur Kreuzigung beitragen, darüber werden sie Freunde, die sich bis jetzt Spinnefeind waren. Ja, auch gemeinsame Verbrechen verbinden. So machen das Politiker, damals Hitler und Stalin, als sie sich gemeinsam Polen aufgeteilt haben. Die Freundschaft war nicht viel wert, aber gemeinsame Verbrechen verbinden. Oder klingt hier doch schon ein bisschen etwas an, dass Jesus durch seine Verurteilung und seinen Tod Menschen versöhnen wird? Pilatus und Herodes, Menschen, die zutiefst schuldig sind und auch an Jesus schuldig werden. Und auch die Ältesten und hohen Priester mit ihren ständigen Anklagen schuldig. Und auch die anonyme Masse, die den Schuldigen frei brüllt und den Unschuldigen ans Kreuz schreit. Und eigentlich weiß Lukas nur von schuldigen Menschen zu berichten, von Judas, der ihn ausliefert, von Petrus, der ihn verleugnet, von den Jüngern, die verschwinden, als es eng wird. Weil es nur schuldige Menschen gibt, wie die Bibel bezeugt. Keiner von uns ist unschuldig. Und darum muss Jesus für alle sterben. Darum zielt Gottes Plan genauso wie der Plan der Feinde auf das Kreuz, weil das der einzige Weg ist, schuldige Menschen zu retten, dass der Unschuldige stirbt und sein Leben hingibt. Und das wird besonders deutlich im letzten Abschnitt, den wir gehört haben, Jesus oder Barabbas. Jesus oder Barabbas, diese Entscheidungsfrage. Und die beiden stehen für zwei völlig unterschiedliche Lebens- und Erlösungskonzepte. Wir wissen von Barabbas nicht viel, aber das Wenige, wenn man es ein bisschen bedenkt, kann uns helfen, das zu verstehen. Barabbas saß im Gefängnis, weil er sich an einem Aufstand in Jerusalem beteiligt und einen Mord begangen hatte. Barabbas hat genau das getan, was man Jesus vorwirft. Er macht Unruhe, er ist gegen die römische Ordnung, er macht einen Aufruhr und geht dabei über Leichen. Und Matthäus bezeichnet ihn mit dem Wort Räuber, Lästes. Und das war ein Begriff, der auch für die damaligen jüdischen Freiheitskämpfer, für die Zeloten, gebraucht wurde von den Römern. Er war ein solcher Freiheitskämpfer. Vielleicht gehörte er zu den Dolchmännern, die immer unter ihrem Obergewand einen Dolch, ein kurzes Schwert mit sich führten, mit dem Ziel, es möglichst oft zu gebrauchen. Einer, der auf die Gewalt setzt. Vielleicht kommt man über seinen Namen noch ein bisschen weiter. Barabbas. Bar, Sohn des Abbas. Abba war ein Begriff, ein Familienbegriff für den Vater. Vater, lieber Vater, Väterchen, Papi. Das war ja das Erstaunliche, dass Jesus sich traute, Gott so anzureden. Im Volk war dieses Wort nur in den Familien zu Hause oder man benutzte es manchmal, um einen beliebten Lehrer, einen berühmten Rabbi zu bezeichnen. Aber Vater. Und so lässt dieser Name darauf schließen, dass er möglicherweise aus so einer Familie kam. Sohn eines Rabbis. Fromm aufgewachsen, von klein auf mit den ganzen Traditionen und Geschichten des Volkes Israel, der Erwählung des Volkes, der Befreiung aus Ägypten und auch der Befreiung aus dem Exil, aus der Sklaverei oder Knechtschaft in Babylonien. Und er kannte die Geschichten vom König David und König Saul, die mit Gewalt den Feinden ihre Grenzen aufzeigten. Oder von den Richtern, unter denen Ehud auch so ein Dolchmann war, der den Tyrannen das Messer in den Bauch rammte. Und er kannte auch die Geschichte Israels, wie sie vor 200 Jahren gewesen war, als die Herrscherfamilie der Makkabäer einen Aufstand machte, damals nicht gegen die Römer, aber gegen die Griechen, die das Volk unterdrückten und die auch den Tempel geschändet und entweiht hatten. Und dann standen die Makkabäer auf und kämpften bis aufs Blut. und Israel wurde frei für einen kurzen Moment. Und das waren seine Vorbilder. Und er war zutiefst davon überzeugt, dass es auch jetzt nur diesen einen Weg geben könnte, den Weg notfalls mit Gewalt dieses Volk zu befreien. Und notfalls über Leichen zu gehen, um Erlösung zu schaffen. Um das Reich Gottes aufzurichten, Gottes Herrschaft. Und damit geht er den typisch menschlichen Weg. Wir müssen es schaffen. Und wir können es schaffen. Das ist sein Weg zur Erlösung, zum Reich Gottes, zur Herrschaft Gottes. Und Jesus steht für einen ganz anderen Weg. Jesus hatte von der Herrschaft Gottes gesprochen, hatte Geschichten erzählt von der wachsenden Saat, von dem, wie Gott sein Reich kommen lässt, unscheinbar und doch gewaltig, aber ohne jede Gewalt und Macht. Jesus hatte Zeichen gesetzt, wenn er Menschen geheilt oder befreit hatte, dass Gottes Herrschaft anbricht und schon da ist. Jesus steht für den Weg der Hingabe und der Liebe. Jesus wusste, ich bin der Menschensohn, der dem Gott alle Macht anvertraut hat. Aber ich bin gleichzeitig auch der leidende Gerechte, der sein Leben für die vielen hingibt. Zwei völlig andere Wege, das Heil zu erwarten und auf das Heil zuzugehen. Jesus, der Unschuldige, stirbt. Und Barabbas, der Schuldige, darf leben. Merkwürdig. Da ist Barabbas, der wirklich schuldig geworden ist und der von seiner Schuld eingeholt ist, der rechtsmäßig verurteilt ist und der nur noch darauf wartet, jetzt an einem Kreuz zu sterben, wahrscheinlich mit seinen beiden Kampfgefährten gemeinsam. Und am Ende des Tages ist dieser Mörder frei, kann sein Leben neu beginnen, kann nochmal ganz neu anfangen. Und an seinem Kreuz hängt Jesus, der einzig Unschuldige, und gibt sein Leben für all die Schuldigen. Nicht nur für Barabbas, auch für alle anderen in dieser Geschichte, die ihm gegenüberstanden und schuldig geworden sind, aber auch für uns, für mich und dich, die wir alle schuldig geworden sind und das brauchen, dass ein anderer unsere Schuld trägt, damit wir Vergebung bekommen können. Jesus, der einzig Unschuldige, stirbt und gibt sein Leben in den Tod, damit die Schuldigen frei sein und leben dürfen. Für immer. Ohne jemals wieder von ihrer Schuld eingeholt werden zu müssen, wie es bei Barabbas war. Es wäre so spannend zu wissen, wie ist dieser Mann damit damals umgegangen. Eine Legende erzählt, dass bei der Kreuzigung von Weitem ein Mann stand und es dann aus ihm herausbrach, das tat er für mich. Ob es wahr ist oder nur ein Wunsch, dass es so gewesen sein möge, weiß ich nicht. Aber es stellt sich für mich die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Mit Jesus, dem Unschuldigen, der für die Schuldigen stirbt. Gibt es eine Antwort von uns auf das, was Jesus für uns getan hat? Wie wollen wir damit umgehen? Ich und du und sie. Die Passionslieder, gerade auch die alten Passionslieder, die denken oft darüber nach. Wie gehen wir eigentlich damit um? Und es gibt eines, das mag ich sehr. Das möchte ich ein paar Strophen vorlesen, weil vielleicht können wir uns selbst in diesen Worten, in diesem Gebet wiederfinden. Du, ach du, hast ausgestanden, Lästerreden, Spott und Hohn, Speichel, Schläge, Strick und Banden, du gerechter Gottessohn. Nur mich Armen zu erretten von des Teufels Sündenketten. Tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Du hast lassen Wunden schlagen, dich erbärmlich richten zu, um zu heilen meine Plagen und zu setzen mich in Ruh. Ach, du hast zu meinem Segen lassen dich mit Fluch belegen. Tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Nun, ich danke dir von Herzen, Herr, für alle deine Not, für die Wunden, für die Schmerzen, für den herben, bittern Tod, für dein Zittern und dein Zagen, für dein tausendfaches Plagen, für dein Angst und tiefe Pein will ich ewig dankbar sein. Dankbarkeit und Hingabe an Jesus, das ist die einzig angemessene Antwort auf das, was Jesus für uns getan hat. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich vertraue dir und vertraue mich dir an. Jesus, ich gehöre dir. Das nächste Lied, was unser Musikteam spielt und was Sie gerne mitsingen, mitdenken können, auch wenn wir den Text nicht einblenden können, weil die Rechte nicht geklärt sind. Nehmen Sie es als Angebot, eine Antwort an Jesus zu geben.